Fritz. Podcast.
Markus Richter. Trackback.
Und ich darf euch herzlich willkommen heißen zur Abspielung einer Aufzeichnung, die demnächst auch als Podcast erhältlich sein wird, und wünsche euch einen guten Abend hier bei Trackback auf Fritz, der Show mit Internet und so, zu der ich euch recht herzlich willkommen heiße und bei der wir heute mal mit zwei Dingen aufräumen müssen, die eigentlich im Netz als Gesetz gelten. Das eine ist, Blogger wollen Journalisten sein. Das ist ja ein langer Streit, dass sozusagen Blogger viel und tief recherchieren und ausführlich schreiben, aber trotzdem sozusagen manche Rechte, die Journalisten haben, nicht wahrnehmen dürfen. Das, manchen geht das gegen Strich und die werden halt sozusagen, hätten auch gerne denselben Status. Aber jetzt gibt es einen Fall, wo manche Leute sagen, naja, wartet mal, möglicherweise ist es doch geiler, wenn ihr Laien seid. Also Laien heißt also Leute, die es nicht professionell machen und das auch offiziell dann so machen. Die haben nämlich ein sogenanntes Laienprivileg und können sich das für sich in Anspruch nehmen. Und was es damit auf sich hat, und worum es da geht, das klären wir heute hier in der Sendung. Und da klären wir auch noch eine andere Sache, nämlich ihr kennt das alle von YouTube, wenn ihr da ein Musikstück sehen wollt und das geht nicht und dann ist dieses Ding hier, ja, hat gesperrt, ist ja der geflügelte Satz, die GEMA hat's gesperrt. Das stimmt nicht. Wer es wirklich war, erfahrt ihr auch heute hier in der Sendung. Natürlich noch viel mehr Netzmusik, die ihr euch einfach so umsonst aus dem Internet runterladen könnt, ohne dass euch jemand verklagt. Und da dreht sich heute alles um einen Geburtstag. Und zwar wird einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten in diesem Jahr 40, Der Pate nämlich. Und das ist natürlich schon ganz schön spektakulär. Der Pate ist nach wie vor die Blaupause für eigentlich fast alle Gangsterfilme. Man kann eigentlich den gucken, hat man alle gesehen, könnte man sagen. Und natürlich gibt es deswegen zahlreiche Tribute zum 40. Geburtstag in Film und in Musik und sogar auch in Sachen Netzmusik. Blocksonic liegt nämlich mit dem Godfather-Komplex los. Teil 1 ist schon mal ein Knaller. Feine Hip-Hop-Beats von The Silent Partner gibt's da. Was will man mehr? Na, vielleicht den Track nicht nur runterladen, sondern auch jetzt hier im Radio hören. Und das machen wir jetzt. The Silent Partner, Dance with the Godfather. Scenes with the Godfather von The Silent Partner. Da kann man sich schon vorstellen, wie die Mafiosi dazu eine kleine Solo aufs Parkett legen. Ist nämlich ein Tribut zum 40. vom Film Der Pate hier bei Trackback auf Fritz.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Bringen wir euch in jeder Woche ein paar Links, die wir im Netz gefunden haben und von denen wir denken, hey, möglicherweise könnte euch das auch interessieren. Und präsentiert wird das Ganze heute von Theresa Sickert.
Ausnahmsweise stellen wir euch an dieser Stelle mal keinen Blog oder einen besonders tollen Artikel vor, sondern eine Idee, bei der auch ihr gefragt seid. Die Bloggerin Melanie Niethammer möchte nämlich ein geek-feministisches Blog anfangen, sucht dafür aber noch Mitstreiter. Als Inspiration dient das englischsprachige Blog Geek Feminism. Dort könnt ihr euch auch informieren, falls ihr wissen wollt, was Geek-Feminismus denn jetzt genau ist. Gesucht werden ausdrücklich nicht nur Mitstreiterinnen, sondern auch Mitstreiter. Verschwendete Lebenszeit auf Facebook, Anteil der User, die Zahnlücken haben. Immer wieder werden Infografiken durch das Netz gereicht, die euch über mehr oder weniger wissenswerte Daten, Zahlen und Fakten informieren. Jetzt gibt es ein nützliches Werkzeug für alle, die selber mal so eine Grafik erstellen wollen, aber denen die passende Software fehlt. PictoChart. PictoChart läuft komplett im Browser, ist umsonst, sehr einfach verständlich und eignet sich wundervoll, um eure Hausarbeit zu illustrieren. Alternativ könnt ihr auch täglichen Kaffeekonsum oder den Anteil Wartezeit des Berliner öffentlichen Nahverkehrs darstellen. Euch wird schon was einfallen. Etwas abstrakter geht es im Blog Movies as Code zu. Hier werden bekannte Filme durch Programmiercode beschrieben. Um des Rätsels Lösung zu ergründen, braucht ihr zwar wenigstens allgemeine Grundkenntnisse in der Programmierung, aber vielleicht ist das ja auch mal die Motivation, euch entsprechende Kenntnisse anzuschaffen. 2012 ist ja schließlich das Jahr des Programmierenlernens. Praktischerweise gibt es dafür auch eine passende Website.
Hi, I'm Tim. I'm shaving my head to raise money for St. Baldrick's for childhood cancer research.
Das ist Tom. Tom will sich für einen guten Zweck eine Glatze schneiden lassen. Der Deal? Er lässt Haare und Leute spenden dafür Geld. Soweit, so normal. Das Besondere, Tom lässt sich die Haare von einem dreiarmigen Roboter schneiden. Wir wissen nicht genau, was gruseliger ist. Der Fakt, dass Roboter mittlerweile Haare schneiden können oder das Endergebnis, das sich nur sehr optimistisch als Frisur bezeichnen lässt. Schaut es euch am besten selbst an. Fast ganz ohne Technik bastelt Afik Omar schicke Animationsvideos zu Elektromusik. Wobei Animation irreführend ist. Afik nimmt einfach Videos von magnetischen Flüssigkeiten auf. Im Zusammenspiel mit metallischen Gegenständen formen sich durch die magnetischen Teilchen in der Flüssigkeit bezaubernde Muster, die genauso hypnotisierend sind wie digital animierte Musikvideos. Für einen höchstwahrscheinlich unfreiwilligen Lacher voller Schadenfreude sorgte in dieser Woche eine große deutsche Supermarktkette. Ein paar Praktikanten haben nämlich einen unfassbar tighten Rap über ihr Leben am Gemüsestand gemacht.
Oh Mann, du denkst, der Typ ist nicht ganz klar. Steht hier rum und labert was vom Praktikum bei Edeka. Aber scheißegal, was die anderen sagen. Hier musst du keine Autos waschen oder Kisten tragen.
Ein unglaublich großartiger Beitrag aus der Kategorie Faszination des Grauens. Und falls ihr davon nicht genug bekommen könnt, die Fritzen haben sich ebenfalls an einem Praktikumsrap versucht.
Sehr klickenswert, auch wenn ich euch warnen muss, dass es nicht jeder überleben wird. Trackback.fritz.de ist die Seite, wo ihr das findet. Mit Markus Richter, der sich heute in der Abendgabe der Bi-Lokation übt. Hallo und guten Abend. Wo wir uns des Öfteren auch mit der Frage beschäftigen, sind Blogger eigentlich Laien oder Profis? Und normalerweise, wenn im Netz darüber geredet wird, heißt es immer so, ja, Blogger sind eigentlich schon eher Profis, also quasi so eine Art Journalisten. Aber jetzt gibt es einen Fall, wo jemand versucht, das Umgedrehte geltend zu machen, nämlich er ist ein Laie. Warum er das macht und was man da möglicherweise für Vorteile von hat, wenn man Dinge ins Netz schreibt, wird uns jetzt jemand erklären, der schon einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben hat, nämlich die Rechtsanwältin Theresa Dretzky. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Ich bin jetzt ganz überrascht davon, dass es überhaupt diese Unterscheidung gibt. Ich dachte immer, die Blogger kämpfen nur darum, Profis sein zu wollen. Was genau ist denn jetzt ein Laie im juristischen Sinne? Was darf der denn anders, was ein Journalist nicht darf?
Journalisten unterliegen einer besonderen Wahrheitspflicht. Das heißt, Journalisten dürfen nur das veröffentlichen, was sie inhaltlich auf ihre Wahrheit überprüft haben. Und die müssen das mit entsprechenden Nachweisen auch belegen können. für den normalen Bürger, für den Laien, ist es halt oftmals gar nicht möglich, die Wahrheit zu ermitteln, weil man gar nicht über dieselben Möglichkeiten verfügt. Man hat nicht entsprechende Auskunftsrechte, zum Beispiel wie Journalisten. Dementsprechend hat das Bundesverfassungsgericht halt das sogenannte Laienprivileg entwickelt, das besagt, dass ich Presseberichte ungeprüft übernehmen darf und zur Grundlage meiner Meinung machen darf.
Das heißt, ich kann mich als Blogger hinstellen und sagen, hier, ich habe das in dieser Presse gelesen und ich muss das nicht weiter nachprüfen und daher darf ich das auch bei mir bringen.
Man muss es einschränken, also wenn ich es selber nicht nachprüfen kann, wenn ich weiß, dass dieser Artikel falsch ist, wenn ich vorher schon weiß, dass Dinge überholt sind, dann darf ich das natürlich nicht.
Jetzt ist ja so, in dem aktuellen Fall ist das strittig, das heißt, es scheint auch irgendwie eine Maßgabe zu geben, dass man sagen kann, okay, du bist jetzt aber kein Laie mehr. Ab wann ist man denn kein Laie mehr?
Das ist genau das Problem, dass dies eben derzeit überhaupt nicht feststeht. Also derzeit gibt es keine Antwort auf diese Frage. Das OLG Köln hat in diesem entsprechenden Fall ja gesagt, das Laienprivileg ist anwendbar. Ja, also im Gegensatz zu der Vorinstanz hat es gesagt, das Laienprivileg gilt. Das heißt, ich muss nicht prüfen, wenn ich Presseberichte aufgreife. Dennoch bleibt die Frage und vor allem auch die Unsicherheit, was tatsächlich zukünftig passieren wird.
Das ist also noch nicht ganz klar, ein sehr schwieriges Thema, wie man zu sein scheint, aber es gibt immerhin eine erste Meinung dazu und ausführlicher könnt ihr euch das gerne noch durchlesen. Den Link zum ganzen Artikel von Rechtsanwältin Theresa Dreski findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Fokker Train von Someblaze hier bei Trackback auf Fritz. Und das ist Musik, die könnt ihr euch einfach so aus dem Netz runterladen. Die gibt es nämlich bei Buddha Beats, einem Netlabel. Aber das ist ja nicht mit aller Musik so, also tatsächlich mit dem großen Teil der Musik eher nicht so. Und es ist sogar so, dass manche Musik nicht mal auf YouTube angeguckt werden können. Und dann sieht man dieses schöne kleine Viereck mit dem grimmigen Gesicht und sagt, na, ist leider nicht verfügbar. Und dann heißt es, ja, das hat die GEMA gesperrt. Stimmt aber anscheinend gar nicht, beziehungsweise man weiß immer gar nicht so genau, worüber streiten sich denn YouTube und GEMA überhaupt, warum gibt es die Videos da nicht, und das hat jetzt endlich mal jemand ganz ausführlich und ganz einfach erklärt, und dieser jemand heißt Alexander Wragge und ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
So, also ich habe ja aus dem Artikel, den du bei iRights geschrieben hast, als allererstes gelesen, es ist gar nicht wirklich die GEMA, die die Videos sperrt. Wer sperrt die denn dann?
Ja. Es ist sehr kompliziert. Also viele haben ja den Eindruck gewonnen, dass die GEMA aktiv die Videos sperren würde. Wenn man sich das aber genauer anschaut, ist es nicht ganz so. Also momentan sperrt YouTube selber im großen Maße Videos, einfach aus Angst, später dafür mehr zu bezahlen, als es YouTube lieb ist. Das hat mit der GEMA zu tun. Allerdings muss man sagen, dass die GEMA nicht direkt jetzt bei YouTube anruft und sagt, sperr das Video, sondern YouTube sagt, das ist uns alles rechtlich zu riskant, also sperren wir prophylaktisch selbst.
Bevor uns was Böses passiert. Und dann hast du in dem Artikel auch schon erklärt, warum die überhaupt streiten. Also man geht ja als Laie davon aus, okay, YouTube will gar nicht zahlen und die GEMA will quasi Google arm machen. Worum geht's?
Ja, das ist natürlich eine Ansichtssache. Also ganz generell ist es so, dass wirtschaftliche Interessen im Spiel sind. Einmal auf der einen Seite YouTube. Die sagen halt, wir verdienen so und so viel Geld mit unserem Portal, es ist nicht so besonders viel und wir können jetzt auch nicht so viel davon an die Musikschaffenden abtreten, die wiederum von der GEMA vertreten werden. Und die GEMA argumentiert, also das, was sie uns da bietet, ist so lächerlich wenig, das reicht nicht fürs Leben und das reicht überhaupt nicht. Und die Verträge, die geschlossen wurden mit YouTube im Ausland, die sind Knebelverträge für die Künstler und Musikschaffenden. Und natürlich ist das dann, je nachdem, wie man fragt, bekommt man natürlich dann die entsprechende Antwort, ob das jetzt viel oder wenig ist, was YouTube da bietet.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Hauptstreitpunkt ja sozusagen, was der Abrechnungsmodus überhaupt ist. Also die GEMA will ja jedes Mal, wenn jemand das Video anklickt, bitte was zahlen. Was bietet YouTube?
Ja, YouTube bietet einfach eine prozentuale Beteiligung an den Werbeeinnahmen, die YouTube tatsächlich generiert. Aha. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt ein GEMA-geschütztes Video online ist, würde YouTube nicht unbedingt sofort deswegen gleich GEMA-Gebühren zahlen, sondern nur dann, wenn es tatsächlich auch mit Werbung daran Geld verdient. Also es ist, letztendlich streiten beide Parteien schon um die Gesamthöhe der Vergütung, das ist im Grunde der Kernpunkt, und im Detail wird dann um die Abrechnungsmethode gestritten.
Weiß man denn irgendwie, du hast ja sozusagen dich mit dem Thema näher beschäftigt, weiß man irgendwie, um welche Größenordnungen es da geldmäßig geht, oder ist das sozusagen schön alles hinter verschlossenen Türen?
Ja, also beide Parteien haben eine Vereinbarung geschlossen, dass sie nicht über solche Details reden. Trotzdem gibt es bestimmte Vergleichszahlen. Also es gibt den Vertrag, den YouTube mit der englischen Verwertungsgesellschaft abgeschlossen hat. Und da zahlt YouTube ungefähr 190 Euro für 1 Million Streams. Aha. Also man kann sich das vorstellen, man ist Komponist von einem Lied und das eigene Lied wird dann 1 Million Mal gespielt auf YouTube. Dann bekommt man dafür 190 Euro. Das klingt jetzt nicht besonders viel, also reich wird man dadurch wahrscheinlich nicht. Mhm. Außerdem muss man die 1 Million Streams ja erstmal schaffen mit einem guten Lied. Dann gab es Gerüchte, wie viel die GEMA am Anfang gefordert hat. Das waren so ungefähr 2000 Euro pro 1 Million Streams. Inzwischen ist man davon wohl schon runter. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Schätzungsweise bewegt sich das so um die 1000 Euro in Deutschland. Das ist aber nur eine Vermutung.
Nichts Genaues weiß man also nicht. Aber immerhin wissen wir jetzt genau, worum es überhaupt geht. Und wo du dich schon mit dem Thema ausführlich beschäftigt hast, hast du eine Spekulation, wann es da zu einer Einigung kommen wird?
Ja, also die GEMA ist schon recht stur und möchte da jetzt nicht unbedingt von der eigenen Position abweichen. Das heißt, also ich halte das für wahrscheinlich, dass man das vor Gericht alles durchstreiten wird, und das kann noch sehr lange dauern. Also jetzt ist man erst in dem einen Fall beim Landgericht Hamburg, dann würde das Oberlandesgericht kommen und dann am Ende vielleicht der Bundesgerichtshof, und dann geht es vielleicht sogar nach Europa. Das kann schon noch so einige Jahre dauern, wenn man das rechtlich durchsieht. Vielleicht einigt man sich aber auch einfach vorher, weil man keine Lust mehr hat oder der Druck so groß wird, dass man sagt, okay, jetzt reißen wir uns irgendwie zusammen und finden da eine Einigung.
Alexander Frager hat sich ausführlich mit dem Thema YouTube versus Gamer beschäftigt und wenn ich mir das anhöre, befürchte ich tatsächlich eher auch, es wird noch eine Weile dauern. Vielen Dank dafür und den genauen Artikel könnt ihr euch gerne auch noch durchlesen. Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und ich empfehle euch noch eine Sache, nach der ihr vielleicht mal googeln könnt, wenn ihr euch für das Thema interessiert, ProxTube. Aber das nur am Rande. In diversen Clubs und Bars in und um München hat Joel Enso seine Liebe zur elektronischen Musik entdeckt. Angefixt von den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, elektronische Musik nicht nur als DJ aufzulegen, sondern auch live auf der Bühne zu produzieren, hat sich Joel ins Getümmel gestürzt und dann beschlossen, dass er auch mit Synthi und Basscomputer auf der Bühne musizieren will. Und wie das klingt, habt ihr gerade gehört. Joel Enso mit dem Song José, entspannte Beats, nette Melodie, davon gibt's noch mehr. Das kann auch live funktionieren und es gibt's auch zum Download. Und den Link dazu findet ihr im Blog zu dieser Sendung.
Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ehrlich gesagt, ich habe meinen noch nie gemessen. Hallo und guten Abend hier bei Trackback auf Fritz. Bei der Sendungsvorbereitung bin ich natürlich wie immer ein bisschen durchs Netz gestreunt und habe dabei eine lange Artikelliste gefunden. Und da hat sich mal jemand hingesetzt und hat wissenschaftliche, also aus Wissenschaftsblog, die besten Artikel aus dem Jahre 2011 herausgesucht. Der Link steht im Blog zur Sendung trackback.fritz.de und einen habe ich euch davon ausgesucht. Da beschäftigt sich nämlich Thomas Grüter mit dem Intelligenzquotienten und da haben wir bestimmt alle schon mal dran gedacht, sind daran vorbeigelaufen oder haben möglicherweise so einen Test gemacht. Was es damit auf sich hat, wird uns jetzt persönlich verraten. Hallo und guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Richter.
So, ein Intelligenzquotient, den kann man messen mit einem seltsamen Test. Was genau sagt er denn über mich aus, mein Intelligenzquotient?
Ja, wenn man es genau nimmt, sagt er eigentlich nicht viel mehr aus, als sagen wir mal, ihr Abiturdurchschnitt auch aussagen würde. Denn ein Intelligenztest testet die Fähigkeiten, die man eben auch in der Schule in Sprachen oder in Mathematik oder in Naturwissenschaften haben sollte. Also die Fähigkeit beispielsweise mathematische Gleichungen zu lösen, die Fähigkeit sich in Deutsch oder in anderen Sprachen gut auszudrücken, während der normale Intelligenztest relativ wenig aussagt über ihre Kreativität, über ihre sportlichen Leistungen oder über ihre künstlerischen Leistungen. Das wird damit eigentlich weniger gut erfasst.
Das ist also sagen eher so eine Art technische Leistungsfähigkeit. Man könnte sagen, das Auto fährt so schnell, ich bin so klug. Jetzt in dem Blogartikel geht es ja vor allen Dingen darum, dass man diese Dinge eigentlich nicht mal miteinander vergleichen kann. Warum ist das so?
Ja, die Intelligenztests sind im Wesentlichen Rangtests. Das heißt, die Intelligenz wird nicht absolut gemessen. Es wird also nicht festgestellt jetzt, wie gut sie tatsächlich, sagen wir, in Mathematik sind, wie gut sie tatsächlich in Deutsch sind, sondern es wird nur festgestellt, wie gut sie im Vergleich mit anderen diese Aufgaben gelöst haben. Mhm. Und dabei hat man eine ganze Reihe von Aufgaben. Diese Aufgaben werden zunächst mal einer Gruppe gegeben, die eigentlich möglichst repräsentativ sein sollte für die Bevölkerung und wird daran geeicht. Geeicht heißt, man legt den Mittelwert auf 100 fest im Allgemeinen und kriegt dann so eine Abweichungskurve, die auch als Glockenkurve bekannt ist. Das heißt, in der Mitte sind sehr viele und am Rand sehr wenige. Mhm. Und man legt das dann so fest, dass die sogenannte erste Standardabweichung, muss man sich nicht merken, ist ein statistischer Begriff, die erste Standardabweichung 15 Punkte hat, der Mittelwert hat 100 Punkte und die zweite Standardabweichung, da fangen dann die Ränder an, die werden dann jeweils 30 Punkte. Und man spricht von einer Hochbegabung dann im Allgemeinen, wenn jemand 130 oder mehr Punkte hat.
Aber das hört sich doch nach wie vor nach einem sehr sozusagen konkreten Zahlenwert an. Trotzdem sagen Sie, man kann jetzt das nicht vergleichen, also sagen über einen größeren Zeitraum.
Ja, das ist nun wirklich ein Problem. Denn wie gesagt, das ist eine Rangfolge. Es gibt also an, Sie können im Vergleich zu einer bestimmten Eichgruppe die Dinge besser oder schlechter lösen. Nun hat sich mal jemand hingesetzt und geguckt, wie verändert sich eigentlich die Fähigkeit der Bevölkerung, solche Aufgaben zu lösen, und hat zu seiner ganz großen Überraschung festgestellt, dass so etwa zwischen 1935 und 1995 diese Fähigkeiten deutlich besser wurde. Wenn man das also neu eicht jeweils, dann stellt man fest, der Durchschnitt der Bevölkerung ist nicht intelligenter geworden, aber deutlich besser in der Lage, die Intelligenztests zu lösen. Und man hat also einen ständigen Anstieg. Nun werden die Intelligenztests aber ständig neu auf 100 geeicht, also wieder runtergefahren. Und ein Intelligenztest, der sagen wir mal 10 Jahre alt ist, würde heute einen Durchschnitt von 110 ergeben. Wenn ich also eine Gruppe von heute mit einer Testgruppe von vor 10 Jahren vergleiche, dann habe ich da eine Drift.
Okay, das heißt also, je später ich den Intelligenztest mache, desto, ja, man kann es eigentlich gar nicht miteinander vergleichen, sondern die Werte bleiben immer irgendwie grob gleich. Jetzt frage ich mich, warum macht man diese Sachen dann überhaupt noch? Also ist der für mich persönlich interessant, dieser Intelligenzwert, oder für wen ist, wer macht dann überhaupt was mit?
Ja, was Sie im Wesentlichen feststellen, ist die Verteilung der Intelligenz in der Bevölkerung. Sie können beispielsweise sagen, ich habe in der Gesamtbevölkerung habe ich einen Durchschnitt von 100 und in einer bestimmten Berufsgruppe habe ich mehr oder weniger davon. Mhm. Das kann man sicherlich sagen. Man kann also Ausschnitte bilden und sagen, also da ist es mehr, da ist es weniger. Ob das nun viel Sinn macht, ist die andere Frage. Dann ist natürlich immer die Frage, jetzt ist Intelligenz erblich. Das ist ja jetzt mit dem Buch von Herrn Sarrazin, ja, gerade wieder sehr aktuell und wird also heiß diskutiert. Man kann also zumindest feststellen, dass zwischen Leuten, die verwandt sind, die Unterschiede in der Intelligenz geringer sind. Das heißt, sie haben geringere Unterschiede, wenn sie verwandt sind, also darf man annehmen, dass zumindest eine gewisse erbliche Komponente dabei ist. Das besagt jetzt aber nicht, dass, sagen wir mal, Deutsche intelligenter sind als Franzosen, denn Franzosen kriegen einen anderen Test vorgelegt. Der Test muss ja zu ihrer Kultur passen. Und weil auch Wissensfragen dabei sind, hat es beispielsweise wenig Sinn, einen Franzosen zu fragen, wer ist Franz Beckenbauer? Den kennt in Deutschland jeder. Aber den kennt natürlich in Frankreich nicht unbedingt jeder. Das heißt, es hat also wenig Sinn, da den Schwierigkeitsgrad dran festzumachen. Und man könnte beispielsweise in Deutschland schlecht fragen, wer ist Joe DiMaggio? Den kennt jeder Amerikaner. Ja, berühmtester Baseballspieler aller Zeiten. Aber in Deutschland kennt ihn kaum jemand. Und weil jeder nur mal andere Fragen vorgesetzt kriegt und das in jedem Land neu justiert wird, lassen sich die Durchschnittswerte gar nicht vergleichen.
Wir können also, denke ich mal, festhalten, dass das Messen eines Intelligenzquotienten vor allen Dingen interessant ist für Wissenschaftler. Nach den Erklärungen von Thomas Grüter, für die ich mich recht herzlich bedanke, gehe ich davon aus, dass es für mich für den privaten Gebrauch eher zweitrangig ist. Ihr müsst euch also auch keine Sorgen um euren IQ machen. Worum ihr euch Sorgen macht, ist gute Musik, aber davon bieten wir euch ja zum Glück genug. I Feel Like Making a Record gibt's jetzt von Talk Less, Say More. I Feel Like Making a Record, Talk Less, Say More. Und den Link zu dieser Musik gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und wir bewegen uns ja gerade in der Welt der Wissenschaftsblogs. Und wo ich da schon unterwegs war, habe ich gleich noch bei Florian Freistetter vorbeigeguckt. Der hat nämlich einen sehr interessanten Artikel über schwarze Löcher geschrieben. Schwarze Löcher stellen sich ja die meisten von uns vor als so eine Art intergalaktischer Staubsauger, wo alles reinfällt, was nicht irgendwie wegkommen kann. Und er hat einen sehr interessanten Blogartikel dazu geschrieben, was passiert, wenn uns kleine schwarze Löcher hier auf der Erde treffen. Ich habe mit ihm gesprochen und musste mir erstmal erklären lassen, es geht also nicht um die ganz großen schwarzen Löcher, die im Weltraum rumhängen und nichts mehr sind als eigentlich nur sehr, 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 sehr schwere Sterne, die kein Licht mehr ausstrahlen und relativ klein sind für ihre große Masse. Und auch nicht um die ganz, ganz, ganz kleinen schwarzen Löcher, die möglicherweise in sowas wie dem Large Hadron Collider entstehen können. Da war es ja letztes Jahr Weltuntergangsszenarien, dass uns da irgendwas blüht. Sondern es geht auch um eine dritte Art, über die er geschrieben hat, die ist aber auch nicht uninteressant und er hat uns das mal genauer erklärt.
In diesem Fall ging es um sogenannte primordiale schwarze Löcher. Das ist eine ganz besondere Art von schwarzem Loch, also jetzt kein ehemaliger Stern, sondern ein schwarzes Loch, das eventuell direkt beim Urknall entstanden ist. Direkt beim Urknall gab es auch sehr große Energien, klar, war ja der Urknall, und da konnte auch Materie stark komprimiert werden. Und diese primordialen schwarzen Löcher, die können eben wesentlich kleiner sein als so ein Stern. Denn so ein schwarzes Loch von einem Stern muss natürlich recht groß sein, weil der Stern auch immer mal groß ist, muss viel Masse haben. Ein primordiales schwarzes Loch kann durchaus nur so schwer sein wie zum Beispiel ein Asteroid. Ja, der kann halt irgendwie ein paar hundert Millionen Tonnen haben oder so. Und dieses schwarze Loch ist noch dementsprechend klein. Ja, also das ist dann ungefähr auf so wie Nanometer so groß, ja. Und wenn dieses kleine schwarze Loch mit der Erde kollidiert, dann passiert nicht wahnsinnig viel. Also wir werden nicht zerstört oder so.
Juhu, was passiert denn dann?
Was passiert ist, also das haben Leute simuliert. Denn natürlich, wir können das nicht beobachten. Wir wissen nicht, ob es diese primordialen schwarzen Löcher wirklich gibt. Das ist nur eine Hypothese, die noch nicht bestätigt ist. Und man kann sich trotzdem überlegen, was passiert, wenn so ein kleines, dichtes Objekt die Erde trifft. Man muss sagen, aus der Sicht dieses schwarzen Loches ist die Erde keine feste Gesteinskugel wie für uns, sondern eher so ein großes, fluffiges Etwas, wo das schwarze Loch mehr oder weniger direkt durchgeht. Also das heißt, das schwarze Loch kommt auf der einen Seite von der Erde rein und ist ein paar Sekunden später auf der anderen Seite wieder rausgeflogen. Und zwischendrin, während das schwarze Loch durch die Erde durchgeht, kommt es aufgrund der gravitativen Wechselwirkung zu der Anregung von seismischen Wellen. Das heißt, im Wesentlichen gibt es Erdbeben und zwar keine besonders starken, so Stärke 4 ungefähr, ja, also das tut uns nicht sonderlich viel, da wackeln vielleicht ein bisschen die Wände, aber sonst passiert nicht großartig was, da stürzt auch keine Häuser ein oder so. Und das Besondere ist, dass diese Erdbebenwellen auf eine ganz bestimmte Art und Weise entstehen, die bei normalen Erdbeben nicht entstehen. Das heißt, theoretisch wäre es möglich zu messen, dass so ein schwarzes Loch gerade durch die Erde durchgesaust ist.
So, jetzt wissen wir also, schwarze Löcher sind nicht gefährlich für uns, auch die ganz kleinen nicht. Woher kommt denn eigentlich diese Angst, dass sie es doch sind?
Naja, also kommt darauf an, wenn ein großes schwarzes Loch, also wieder so ein großes wie von dem Stern, wenn das in die Nähe der Erde kommt natürlich, dann wäre es schon gefährlich, denn dann ist es eine große Masse, so groß wie die Sonne, die dann dementsprechend eine große Gravitationskraft hat und dementsprechend auch die Erde beeinflussen würde und die Bahn der Erde stören würde. Also in der Nähe der Erde kann so ein schwarzes Loch durchaus gefährlich sein, aber wie gesagt, die Chance, dass es so ein schwarzes Loch in der Nähe der Erde kommt, ist wahnsinnig gering. Und wir würden es auch schon Jahrzehnte, Jahrhunderte vorher wissen, wenn sowas passiert. Warum es trotzdem so viele Menschen unangenehm ist oder warum so viele Menschen ein gewisses Unbehagen haben, wenn es um schwarze Löcher geht, das liegt vielleicht einfach an den Bildern, die man sich gemacht hat. Wenn man jetzt kein Astronom ist, dann kennt man schwarze Löcher nur aus der Science-Fiction-Literatur, vielleicht sogar aus der schlechten Science-Fiction-Literatur oder den schlechten Science-Fiction-Filmen, die dann eben die schwarzen Löcher eben als große Weltraumstrudel zeigen, wo Raumschiffe eingesaugt werden und Planeten angezogen werden und eben all diese Dinge erzählt werden, die mit dem schwarzen Loch an sich eigentlich nichts zu tun haben. Und schwarzes Loch, ich meine, klingt ja schon unangenehm böse. Ein schwarzes Loch, da fällt man rein und tut sich weh. Also allein diese ganzen Assoziationen, die man ohne Fachwissen zu haben, mit diesem schwarzen Loch in Verbindung bringt, die erzeugen vermutlich dieses unangenehme Gefühl, das die meisten Menschen befällt, wenn sie mit schwarzen Löchern konfrontiert werden.
Aber wir haben jetzt gelernt und dafür vielen Dank, Florian Freistetter, schwarze Löcher sind nicht gefährlich. Und wir haben vorhin auch gelernt, vom IQ müssen wir auch keine Angst haben. Ein Glück gibt's Wissenschaftsblogger. Die ganzen Links, die ich euch wirklich sehr ans Herz lege, gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und was es dort auch gibt, ist neue Musik aus Holland, eine Hochburg der elektronischen Musik. Allerdings so Minimalism kennt man da eher weniger, gibt's aber auch. Zum Beispiel auf dem neuen Sampler New 7.0 von Escape Records. Ein Creative Commons Download, den ihr euch gerne ziehen könnt und von dem wir jetzt hier einen Track hören, The House Arts mit Strip. mit Markus Richter, der das schon immer mal machen wollte. Guten Abend.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Die kleine Rubrik in unserer Sendung, wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der irgendwie im Netz sein Unwesen treibt. Und normalerweise fragen wir den dann auch immer gleich, sag doch mal in der nächsten Sendung, wer da dann vorgestellt werden soll. Das hat auch in der letzten Sendung funktioniert. Allerdings waren die beiden Leute nicht zu erreichen bzw. wollten nicht vors Mikrofon. Deswegen haben wir uns im Netz ein bisschen umgeguckt und sind letztlich bei einem vergammelten Igel gelandet, der in Wirklichkeit aber Jana Reinhardt heißt und jetzt am Telefon ist. Hallo und guten Abend.
Hallo.
So, Rotten Hedgehog ist dein Twitter-Nickname. Wie bist du darauf gekommen?
Das ist echt ein uralter Name. Den haben wir uns aus Spaß in der Schule mal gegeben, weil alle für Chat und Twitter irgendwie niedliche Namen genommen haben. Das ist quasi so ein Anti-Name aus der Chat-Anfangszeit, den ich immer noch habe.
Ich verstehe. Jetzt bist du ja eine besondere Premiere in dieser Sendung. Du bist nämlich nicht nur eine irgendwie im Netz rumtreiberin, sondern eine Indie-Games-Macherin. Du machst also kleine Computerspiele. Wie muss man sich das vorstellen? Sind das so die klischeehaften Freaks, die nachts vorm Rechner sitzen und nur von Pizza leben und da ihren Code in den Rechner hacken und dann kommt ein Spielbar raus? Oder
das ist echt toll, genau das höre ich jedes Mal auf die Frage, was wir eigentlich machen. Wirklich genau das, Pizzaschachteln unterm Rechner übernachten und irgendwie freakig. Also eigentlich gar nicht. Es ist, glaube ich, wir sitzen im ganz normalen Büro und ganz normal am PC. Aber das Besondere bei der Arbeit ist halt, dass wir eben besonders kreativ sein können, weil wir unabhängig sind. Also wir arbeiten nicht für einen bestimmten Auftraggeber oder für einen Verlag, sondern wir produzieren die Spiele, die wir machen wollen. Dafür haben wir allerdings auch keinen Geldgeber. So, das ist Indie.
Aber Indie-Game ist sozusagen, das ist schon ein Job für euch. Das heißt, ihr macht das nicht nebenher,
Fall, ja,
sondern ihr habt wirklich ein Büro, da geht ihr hin und macht dann diese Spiele.
Genau. Also das ist schon Vollzeit. Das ist Red King Entertainment ist unsere Firma.
Ja.
Und da machen wir Spiele Vollzeit, genau.
Und das macht ihr zu zweit und muss dann irgendwie jedes Spiel ein Erfolg sein oder geht es auch mal, das sind so, man macht so ein Spiel und dann klappt das nicht, dann machen wir halt das nächste.
Genau, also im Moment ist es gerade ein bisschen so, also weil wir haben, wir sind halt seit einem Jahr, sind wir Entwickler, also selbstständig. Und ja, da man sich ja wirklich auch selbst publizieren muss, also selbst irgendwie im Netz seine Spiele verbreiten muss, ist natürlich nicht alles auf Anhieb ein Erfolg, aber ich glaube, es macht sich langsam.
Jetzt macht ihr ja viele Spiele fürs iPhone. Ist das dann so, man wirft das da rein und dann läuft das irgendwie von alleine oder geht dann eigentlich die wirkliche Arbeit erst los, dass ihr zum Beispiel Werbung machen müsst oder wie macht man das?
Genau, also die eigentliche Arbeit ist tatsächlich das Werbung machen, weil das Spiele machen ist im Prinzip, wir haben unser Hobby, unser Studium auch zum Beruf gemacht. Und dann das Ganze auch an den Mann oder die Frau zu bringen, ist natürlich die eigentliche Arbeit. Wir haben letztes Jahr, iPhone-Games gemacht, da ist es tatsächlich so, man stellt das in den Shop und unser erstes Spiel, Pitman, war tatsächlich auf Anhieb eigentlich so schon für uns erfolgreich. Das zweite eher weniger, Tumblogs, also da haben wir wahrscheinlich nicht so toll Marketing gemacht. Und jetzt machen wir PC-Spiele und da läuft das, glaube ich, ein bisschen anders, weil man sich nicht nur auf diesen einen Shop konzentrieren muss. Das ist schon ganz praktisch.
Ist es denn so, dass das Netz für euch tatsächlich noch eine Spiel- und Tummelwiese auch zum privaten Kontakt ist oder seid ihr da eigentlich nur noch unterwegs, um Kontakt mit anderen Spiele machen zu halten oder Werbung für eure Spiele?
Das ist bei uns tatsächlich überhaupt das Bloggen, das miteinander reden, kommunizieren, ist eigentlich Marketing und wie soll ich sagen, ja, Freundschaften knüpfen fast in einem so ein bisschen. Also wenn ich halt was schreibe, dann schreibe ich das für Freunde, dass die wissen, was ich mache, für andere Entwickler, dass die was davon lernen und gleichzeitig ist es aber auch Werbung, dass Leute sehen, was wir machen und was so dahinter steckt.
Das hört sich ja wirklich an nach dem gestalt gewordenen Traumjob, könnte man sagen. Nicht schlecht. Ein kleines bisschen neidisch. Ja, kommen wir mal zu den Sachen, um der Rubrik auch ein bisschen Ehre zu machen, so den privaten Sachen. Ich habe den Andeutung genommen, du kommst aus Halle. Sitzt ihr da auch tatsächlich zu zweit in der Firma?
Ja, genau. Also wir sind Halle und also wir haben hier studiert an der Burg und Burg Giebichenstein und sind im Prinzip halt noch hier geblieben und machen im Büro unsere Spiele. Also der andere, von dem ich gerade die ganze Zeit rede, ist Friedrich übrigens, Friedrich Hanisch, genau.
Und jetzt ist es ja so, also irgendwie Indie-Spiele mache, haben studiert, haben ein eigenes kleines Büro, sind selbstständig. Jetzt hört sich schon alles sehr hipstermäßig an, nur die Stadt Halle passt nicht dazu. Warum seid ihr dort geblieben?
Oh, Halle ist schon ein bisschen hipstermäßig dadurch, dass wir eine Kunsthochschule haben. Also okay. Das hat schon Hipster-Potenzial. Ja, ansonsten ist es, glaube ich, fast egal, wo man Spiele macht, weil wir ohnehin alles über das Internet vertreiben, bewerben, kommunizieren und dadurch ist es echt egal, wo man sitzt. Der einzige Nachteil vielleicht für Halle ist, dass es halt kaum andere Spieleentwickler gibt. Und dadurch ist es schwieriger, halt wirklich mal Leute persönlich zu treffen. Man fährt halt dann doch immer nach Berlin oder Hamburg, München, weiß nicht, um da mal persönlich mit Leuten in Kontakt zu treten darüber.
Na, vielleicht geht es euch ja mit den Bands und ihr kommt dann doch irgendwann mal nach Berlin. Eine letzte Frage noch, nachdem wir schon geklärt haben, wo der vergammelte Igel herkommt. Warum ist schwarz eine Farbe?
Ah, meine Website. Das ist auch so ein Ding aus der Schulzeit noch, was haften geblieben ist. Das ist einfach... dass die Kunstlehrer einem immer so was Bestimmtes aufdrücken wollten. Dass sie halt, ich weiß nicht, irgendwas, man soll das so machen, man soll das so tun und schwarz ist keine Farbe, es ist eine Graustufe und einfach dieses Denken, das sollte das ein bisschen zitieren.
Ein kleines bisschen Rebellion also. Wir kommen jetzt an dieser Stelle zur Kurzfragerunde, bevor das außer Rand und Band geht. Ich stelle dir euch vor Alternativen, du entscheidest dich oder sagst, dass du dich nicht entscheidest. Bist du bereit?
Okay. Ja.
Heißt es der oder das Block?
Der Blog.
Kaffee oder Tee?
Grey, heiß.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Alles auf einmal.
Windows, Linux oder OS 10?
Windows.
Wie viele Social Media Accounts betreibst du insgesamt?
Oh Gott, 3, 4.
Bist du Hardcore oder Casual Gamer?
Hardcore.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Was?
Was denkst du, wenn du dein eigenes Spiel spielst?
Ist das schwierig?
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser anmachst?
Die letzte Seite, die ich den Abend zuvor benutzt habe.
Welche ist das besonders häufig?
Facebook.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet-Treiber, den wir an dieser Stelle in dieser Sendung vorstellen sollen?
Ralf Marcinczyk ist sehr cool. Das ist ein Illustrator, Comiczeichner, Spieleentwickler, der ziemlich viel und intensiv aus seinem Berufsleben berichtet.
Und die Tradition gebietet, dass du noch einen zweiten Vorschlag machst.
Eigentlich habe ich euch was anderes per Mail geschrieben, aber mir fiel noch ein anderer Blog ein, nämlich für den ich auch schreibe, aber andere auch schreiben, nämlich Indie Insight. Das ist ein Blog, wo andere Entwickler einfach über ihr Berufsleben, über ihr Privatleben, über wie sie zum Spielemachen kommen, was berichten.
Dann wollen wir mal schauen, welcher von beiden wir dann in die nächste Sendung schleifen werden. Jetzt kommt die wichtigste Frage dieses Interviews. Welche Frage habe ich vergessen zu stellen?
Was könntest du noch fragen? Eigentlich hast du wirklich ziemlich viel gefragt. Du hast gefragt, ob es sich nicht doch lohnt, mal nach Berlin zu gehen. Für uns. Da kann ich noch was sagen. Wir sind nämlich Ende April in Berlin. Da läuft eine ziemlich coole Aktion, nämlich das Amaze Indie Connect. Das ist ein Indie-Festival, wo ganz viele Entwickler, aber auch normale Leute hinkommen können und können sich dort treffen, Spiele angucken. Es gibt eine Ausstellung und eine Preisverleihung. Genau, das könnte ich empfehlen.
Und wenn ihr genau wissen wollt, was da abgeht, den Link stelle ich euch ins Blog zur Sendung und ihr könnt natürlich auch Jana Reinhardt, aka der Rotten Hedgehog, weiterverfolgen. Alle Links im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. mit Focus. Aaron Ahrens hat in Niederlanden studiert, kommt aber von hier und hat irgendwann festgestellt, so, nee, die machen ja alle nur Jazz. Also so geht die Legende. Jetzt ist er wieder zurück, macht weiterhin coole Musik und landet bei Unsigned. Unsigned, die Sendung, die jeden Sonntag von 18 bis 20 Uhr hier läuft, für Bands mit ohne Plattenvertrag. Da wird morgen Aaron Ahrens zu Gast sein, wird nicht nur diesen Song und auch noch ein paar andere präsentieren und mit Christoph Schrag quatschen. Schaltet da mal rein, sehr zu empfehlen. Und jetzt habe ich noch einen Song für euch und der kommt wie immer beim letzten Song zu dieser Sendung, Trackback, die Show mit Internet und so, vom Projekt Flows, von dem Projekt mit dem wirklich unaussprechlichen Namen. Versucht das mal nachzumachen zu Hause. Flows 366 Days of Music. So rum. Wo sich nämlich Mo von Flow versucht, jeden Tag Netzmusik für euch rauszusuchen. Und in den letzten Tagen, wir haben es ja gewusst, hat es gestockt. Nach gut 70 Tagen und 9 Songs hat es auf einmal irgendwie aufgehört mit der neuen Musik. Aber das heißt keineswegs, dass das Projekt gestorben ist. Der Grund für den Musikstau war schlichtwegs mangelnde Zeit. Aber gute Nachrichten, alle Probleme sind gelöst. Und zur Wiedergutmachung gibt es in den nächsten Tagen immer gleich 2 Songs pro Tag. Schließlich müssen sie am Ende 366 sein. Und diese Woche ausgesucht aus diesem ganzen Paket haben wir für euch einen sehr schönen Song, der die kann man auch live sehen sogar, die tritt manchmal in Deutschland auf. The Black Atlantic sind es und Fragile Meadow werden wir gleich hier hören. Ich habe nur noch eins zu sagen, mein Name ist Markus Richter und ich sage, lasst euch überwachen und macht immer schön eure Backups. Tschüss!
Tranquilly lay breath at our love's cultivation, but I do believe, oh, I am fortunate to stricken plains, but I do believe, oh, it is our fate to reside here, woman, away from the mountains of safety, oh, in a fragile meadow, in a fragile meadow, a fragile meadow, a fragile meadow, a fragile meadow. I see a blue man, this sun that we've shaped, but I do believe, oh, you are a companion and a true
Podcast von fritz.de.